Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich sehr auf die Aufzeichnung der heutigen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft. Ich freue mich zunächst einmal begrüßen zu dürfen Frau Caroline Irschara vom Institut für Sprachwissenschaft. Caroline, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gern. Caroline, deine Forschungsinteressen bewegen sich in der Linguistik, wie schon der Institutsname verrät, wo du angesiedelt bist. Und zwar geht es um Korpuslinguistik, Genderlinguistik und medizinische Kommunikation schwerpunktmäßig. Und wir werden uns heute vor allem in den mittleren Begriff, also in die Genderlinguistik, wagen und so als Überbegriff den geschlechtergerechten Sprachgebrauch ansehen aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, denn das ist ein schwerpunktmäßiges Forschungsgebiet. Wir sind schon seit einiger Zeit in Kontakt und besonders aufmerksam geworden sind wir auch auf deine Arbeit schon vor einigen Jahren. Nämlich war der Titel deiner Masterarbeit hier an der Universität Innsbruck von Zystchen und gut 3 Zentimeter eine Korpus- und genderlinguistische Analyse radiologischer Befunde. Da bleibt man natürlich auch ein bisschen hängen, vom Titel her schon. Da wäre jetzt vielleicht zum Einstieg meine Frage, wenn wir sozusagen von deiner Masterarbeit jetzt ein bisschen losspazieren und uns dann in dieses große, in den großen Themenbereich der gendergerechten Sprache oder Genderlinguistik allgemein vorbewegen. Was hast du dir da in deiner Masterarbeit angeschaut?
Ja, die Masterarbeit hat sich mit radiologischen Befunden beschäftigt, meine Doktorarbeit jetzt auch. Und das ist ein recht unerforschtes Gebiet zunächst einmal, also die medizinischen Befunde, das ist eine Textsorte, mit der wir uns sonst nicht so sehr beschäftigen. Es gibt in der Linguistik ganz viel zu Arzt- oder Ärztin-Patientinnen-Kommunikation, aber zum Beispiel recht wenig, was die schriftliche Befundung oder Protokolle und Arztbriefe zum Beispiel angeht. Und das Interesse kam eigentlich von der medizinischen Universität interessanterweise, weil es dort einen Schwerpunkt für Gendermedizin gibt und der auch sehr einen sehr guten Status dort hat oder sich sehr etabliert hat. Und da war so die Frage, ob sich solche Ungleichheiten, die in der Gendermedizin belegt sind, auch in Texten widerspiegeln. Also sozusagen, ob man einen Text anschauen kann und davon ausgehend dann bestimmte Indizien für Ungleichheiten oder Benachteiligungen, Diskriminierungen findet. Also das war so der Aufhänger von Bernhard Glodny, ein Radiologe der Medizinischen Uni hier in Innsbruck. Und dann haben wir einen Ethikantrag eingereicht mit Claudia Bosch gemeinsam, meine Masterarbeitsbetreuerin, und haben dann ganz viele Daten bekommen. Also das war eine große Datenmenge von 100.000 Befunden. Und die habe ich dann als ein Korpus aufbereitet. Ein Korpus ist eine Datensammlung, die linguistisch annotiert ist. Also ich habe zum Beispiel, es ist alles ausgezeichnet, je nachdem, ob zum Beispiel ein Wort ein Adjektiv ist, ein Verb, ein Nomen. Und die Wörter kann man zählen und so weiter. Man kann so statistische Abfragen machen. Und die Idee war, einfach diese große Datenmenge sozusagen zusammenzuschmeißen, wie in eine Box, und dann sie aufzuteilen in Befunde, die für männliche Patienten geschrieben wurden und solche, die für weibliche PatientInnen dann geschrieben wurden, und zu schauen, ob es irgendwelche Unterschiede gibt, die irgendwie auffällig sind oder interessant von einer linguistischen Perspektive. Und da kam eben jetzt das zum Titel, das Zystchen raus, das war so das Highlight ein bisschen in dieser Forschung, weil das Zystchen eben vor allem bei also in Befunden für Frauen vorkam, also statistisch signifikant, das ist auch messbarer, mit einem messbaren Effekt rausgekommen. Und da war dann die Frage, warum kommt ein Diminutiv vor, also eine Verkleinerungsform, nur in den Befunden, die über Frauen verfasst werden. Weil Zysten kommen zum Beispiel auch bei Männern vor in den Befunden, also das ist ein übliches Wort. Aber die Verkleinerungsform tritt nur bei Frauen auf und zusätzlich wird sie auch abgeschwächt mit winzig oder kleinstes Zystchen. Es gibt auch mikrozystisch. Das heißt, es war so ein Indiz für eine Abschwächungsstrategie. die erst einmal interessant war, wo wir natürlich nicht genau begründen können, warum die verwendet wird, aber es ist mal interessant zu sehen, also linguistisch natürlich, warum kommt jetzt diese Form hier vor? Die ist nicht so gewöhnlich für die Befundart an sich, weil die Texte ja sehr standardisiert sind. Also die radiologischen Befunde, die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen oder mal gelesen haben. Als Laien versteht man eigentlich nicht so viel. Also es ist eher so fachbegrifflich aufgeladen mit lateinischen, griechischen Fremdwörtern und recht kurz. Also es sind so Ellipsen oder Sätze ohne Verben zum Beispiel. Und das war dann insofern auffällig und wir haben uns das genauer angeschaut. Das könnte, also das haben wir auch mit den radiologischen ProjektpartnerInnen besprochen, die auch meinten, es könnte sein, dass das auch eine gewisse Art der Verharmlosung darstellt, weil es ja im Deutschen auch davon kommt. Also Verkleinerungsformen sind so verniedlichend oder eben die schwächen was ab. Und dass das hier eben dazu führen könnte in diesem radiologischen Setting, dass sich diese Befunde dann, dass man sie sich dann nicht mehr genau anschaut. Also dass ich sage, okay, es ist ein Zystchen, ich muss es nicht nochmal untersuchen. Es ist etwas, das nicht besonders ausführlich untersucht werden muss. Und das war also so ein erster Fund, wo wir uns die Frage gestellt haben, was das bedeuten könnte, ob es mehr solche Fälle gibt in den radiologischen Befunden.
Mhm. Du hast eingangs erwähnt, bevor du das jetzt näher beschrieben hast mit diesem Korpus, dass es der Ausgangspunkt hier war, die Gendermedizin, und da ist auch der Begriff der Ungleichheit gefallen. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen, wenn man diesen Aspekt der Ungleichheit, der, glaube ich, wie du gemeint hast, ja relativ klar ist, und wir reden da zwischen Geschlechterungleichheit, wie zieht sich das auf die Sprache? Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also diese Verniedlichungen hast du erwähnt. Mhm. Warum passiert das?
Genau, das ist natürlich eine der interessantesten Fragen, weil wir können es uns nicht so ganz genau erklären, aber wenn wir uns die Gesellschaft anschauen oder den Blick ausweiten, dann zeigt sich in der Medizin das ja besonders deutlich, dass es hier Unterschiede gibt. Zum Beispiel werden Medikamente vor allem an Männern getestet und für Frauen passen die Dosierungen dann häufig nicht, oder Symptome unterscheiden sich auch nach dem Geschlecht, aber der Mann ist immer die Norm in der Medizin, auch sonst häufig in der Gesellschaft. Aber in der Medizin sieht man das besonders klar. Und deshalb ist auch die Frage, die Sprache ist ja auch nicht losgelöst von der Gesellschaft oder befindet sich nicht in einem luftleeren Raum. Und damit war auch die These eigentlich diejenige, dass man sagt, es könnte ja sein, dass Einflussfaktoren wie zum Beispiel das Geschlecht, könnten aber auch institutionelle Faktoren sein oder andere Faktoren, sich auch auf die Texte auswirken. Also dass auch in den Texten sich Ungleichheiten widerspiegeln. Und in der deutschen Sprache haben wir dieses Problem ja besonders, im Gegensatz zu anderen Sprachen, dass wir meistens asymmetrische Verhältnisse haben, wenn es ums Thema Geschlecht geht. Also wir kennen es aus dem Deutschen mit dem generischen Maskulinum, oder dem pseudogenerischen Maskulinum, das zeigt, dass männliche Formen, also grammatische Formen, auch für Frauen verwendet werden können in der Sprache. Ja. Und insofern, und das eine Ungleichheit repräsentiert, also Frauen werden weniger häufig genannt als Männer und werden eigentlich häufig noch subsumiert unter die männliche Form. Und wir sehen das auch allgemein, wenn wir uns das Sprachsystem anschauen oder den Sprachgebrauch, dass es bestimmte Begriffe nur für Frauen gibt. Und dann gibt es, die zeichnen immer was Besonderes aus, zum Beispiel die Bauerfrau oder die Karrierefrau. Das gibt es zum Beispiel für den Mann nicht. Und das heißt, sprachlich kann man sehr wohl schauen, wie ausgewogen ist denn dieses Verhältnis. Im Falle der Personenbezeichnung wird das eben besonders deutlich, aber es gibt auch andere Formen der sprachlichen Ungleichheiten oder der sprachlichen Differenzierungen, je nachdem, über wen gesprochen wird oder aus welcher Perspektive.
Mhm. Und in dem konkreten Beispiel hat sich das so stark gezeigt, dass du anfangs erwähnt hast, dass das jetzt ja auch Thema deiner Doktorarbeit ist. Also das ist, da gibt es viel Bedarf, das zu analysieren. Du hast jetzt auch erwähnt, dass das sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse auch abbildet. Welche Rolle spielt die Sprache in dem Ganzen. Mhm. Also auch so in Zeit für Wissenschaft ist oft das Henne- oder Ei-Problem sozusagen, aha, formt die Sprache die Wirklichkeit, ja, oder ist es, aha, umgekehrt? Wie würdest du das einordnen? Oder wie ist es jetzt, wenn man sich auch sprachwissenschaftlich annähert, zu sehen?
Das ist eine ganz große Frage.
Ja.
Das ist ja nicht so gut oder so schnell. Aber es ist schon so, also es gab lange in der Sprachwissenschaft diese Diskussion, genau wie du es jetzt gesagt hast, also Denken oder Sprache und Denken, was beeinflusst was. Inzwischen gibt es so einen Konsens, dass man sagt, es bestehen auf jeden Fall Einflüsse. Also ich kann das eine vom anderen nicht trennen und das Sprechen hat einen Einfluss aufs Denken. Das Denken beeinflusst das Sprechen. Und die Idee ist eigentlich ja, also auch wenn wir uns diese Diskussion um geschlechtergerechte Sprache anschauen, dass wir durch Änderungen in der Sprache auch zu Änderungen im Denken kommen. Also dass man hier was verändern kann und potenziell, also vielleicht was kritisieren kann, was verändern kann, aber dann auch, und dass sich das sozusagen dynamisch weiterentwickelt. Also dass Sprache nicht etwas Festgesetztes ist, sondern sich verändert. Und dieser Aspekt ist eben besonders zentral, also dass Sprache nicht unabhängig vom Denken ist. Und dass ich nicht sagen kann, ja, ich rede so, aber ich meine es eigentlich nicht in diesem Sinne. Also es klappt eigentlich linguistisch gesehen nicht so gut.
Ja.
Das kann natürlich sein im Gespräch, dass man sich etwas wieder repariert oder sagt, das habe ich jetzt nicht so gemeint, und danach bessert man sich wieder aus oder sowas. Aber grundsätzlich gibt es hier einen sehr klaren Zusammenhang. Das kann man auch psycholinguistisch und experimentell feststellen, dass das Denken und das Sprechen sehr stark zusammenhängen.
Mhm.
Und ja, jetzt wieder eben auf die Medizin bezogen, also dass auch dort natürlich die Sprache, zum Beispiel auch wie wir mit Patienten oder Patientinnen sprechen, einen Einfluss hat auf zum Beispiel, wie stark sich Patientinnen an eine Therapie halten oder sowas. Also es hat so ganz konkrete Aspekte, mit denen wir arbeiten können.
Mhm. Und wie geht man das jetzt an in der Arbeit? Also dieses sehr große, weil gerade die Sprache, wenn wir so diesen wissenschaftlichen Aspekt da versuchen, für Menschen, die jetzt in dem Bereich nicht so viel Erfahrung haben, anzuschauen, wie schaut man sich das an, wenn man das jetzt auf sprachwissenschaftlicher Ebene anschaut, im Hinblick darauf, dass das sozusagen Einwirkungen von der Gesellschaft hin und retour sind oder dass dann unser Denken die Sprache formt und umgekehrt und dann eben auch Dinge anstößt in der Gesellschaft. Wie kann man sich das vorstellen?
Also da gibt es einerseits, das ist vielleicht das Interessanteste, da hier sind so psycholinguistische Studien, die sich diesen Zusammenhang genau anschauen. Und hier ist interessant, also ich kann zum Beispiel nicht gut messen, was eine Person meint. Das kann ich nicht genau überprüfen. Also ich kann nicht so gut in den Kopf reinschauen, wenn ich will. Aber was wir schon messen können, ist, wie bestimmte Formen oder Sätze, also wie Sprache auf Personen wirkt oder welche Assoziationen sie damit verbinden, was sie dann im Kopf haben, sozusagen, was sie denken. Und das gibt es eine lange Tradition, auch in der feministischen Linguistik, die das seit den 80er Jahren in etwa erforscht, wo Personen bestimmte Sätze vorgelesen bekommen oder selbst sich durchlesen und dann angeben müssen, denken sie zum Beispiel an einen Mann oder eine Frau oder wie würde die Person heißen, um die es geht. Und daraus kann man dann ableiten, also man kann zum Beispiel die Reaktionszeit messen, wie lange dauert eine Interpretation eines Satzes, wie lange dauert eine Entscheidung, ja oder nein, oder Frau oder Mann zum Beispiel. Und das heißt, man hört oft, es gibt Bilder im Kopf, die Sprache erzeugt oder die Sprache erzeugt Bewusstsein. Und das sind aber eben dann nicht so ganz abstrakte Bilder, sondern die sind konkret messbar und die sind in experimentellen Settings feststellbar. Und damit argumentiert zum Beispiel die feministische Linguistik, um auch etwas zu bewegen, also weil man eben das sehr gut messen kann, was passiert, wenn wir zum Beispiel nur männliche Formen verwenden.
Ja, das heißt, wenn man es konkret macht, wenn in einem Satz von eben das pseudogenerische Maskulinum verwendet wird, dann werde ich damit tendenziell auch nur Männer assoziieren.
Genau.
Ist das so gemeint?
Mhm. Also das ist mehrfach überprüft für das Deutsche, dass ein Satz mit maskulinen Formen auch tatsächlich dazu führt, dass Männer repräsentiert werden mental und Frauen sehr wenig. Und das hat man auch getestet, wie das sich unterscheidet von zum Beispiel Beidnennungen. Das heißt, dass ich nicht nur von Studenten spreche, sondern von Studenten und Studentinnen beispielsweise. Und hier zeigt sich dann eindeutig, dass es einen Unterschied gibt, dass hier auch Frauen mit einbezogen werden und es sich nicht nur um Männer handelt. Ähnliche Formen wurden getestet, zum Beispiel das großgeschriebene I, das Binnen-I oder neutrale Formen. Und die sind zwar auch besser als die, also die werden auch sozusagen gerechter interpretiert, also fairer verteilt, aber auch da gibt es noch so ein männliches Bias. Also auch die, auch bei diesen neutralen Formen, denken wir immer eher noch an Männer. Und das betrifft natürlich die Personen- und Berufsbezeichnungen, weil da eine enge Verbindung zwischen dem Geschlecht einer Person und dem Wort besteht, mit dem sie bezeichnet wird.
Mhm.
Also da zeigt sich das ganz eindeutig.
Ja, also das ist tatsächlich messbar.
Mhm.
Ist ja auch interessant, vielleicht so als Information für viele, wie ich anfangs oder vor kurzem da angedeutet habe, emotionale Herangehensweisen an dieses Thema, die man ja doch immer wieder beobachtet von gewissen Seiten, dass wenn du jetzt also sagst, es ist tatsächlich objektiv messbar, dass die Assoziationen dann entsprechend sind, dann ist ja der Weg dorthin zu sagen, es macht vielleicht Sinn, beide zu erwähnen, durchaus schon nicht ganz so weit eigentlich, oder?
Genau, also wenn man eben die Intention hat, nicht nur von Männern sprechen zu wollen, es kann ja Kontexte geben, in denen das mal sinnvoll ist, aber wenn es sich um eine Gruppe handelt, wo auch zum Beispiel eben Frauen dabei sind oder sich um eine allgemeine Berufsgruppe beispielsweise handelt, dann ist es ganz klar, dass die maskulinen Formen nicht ausreichen und Frauen fühlen sich dadurch auch nicht angesprochen. Also man kann zum Beispiel auch, es gibt so Tests, wo man einen Satz vervollständigt. Also zum Beispiel, die Arbeiter trugen eine Jacke und danach eben kommt eine Männergruppe oder eine Frauengruppe und man sieht dann ganz klar, dass es immer die Männergruppe als korrekte Fortsetzung des Satzes verwendet wird. Also das lässt sich sehr gut überprüfen und es gibt ganz viele Studien zu diesem Thema, die das ganz lange schon zeigen. Trotzdem scheint es irgendwie nicht, also teilweise nicht anzukommen oder nicht vielleicht auch missverstanden zu werden. Also es gibt hier irgendwo eine Schwierigkeit, vielleicht auch der Vermittlung oder ich weiß nicht genau, worum es sich da handelt, aber es ist auf jeden Fall ein langes Thema im Bereich der Genderlinguistik.
Ja, allerdings, also auch für Nicht-Expertinnen und Experten ein Thema, dem man auch in so medialen Diskursen oder Social-Media-Bereich überall sehr intensiv begegnet und wo es dann zu hitzigen Diskussionen kommt, sobald eigentlich geschlechtergerecht gesprochen wird,
richtig,
sozusagen.
Ja.
Wenn wir uns, bevor wir vielleicht wirklich tiefer zu diesem Aspekt noch schauen, weil ich finde den eben gerade auch aus sprachwissenschaftlicher Perspektive total interessant, das mal so zu beleuchten. Vielleicht definieren wir es einmal aus deiner Sicht, weil ich ja eingangs erwähnt habe, wir sprechen heute im Bereich der Genderlinguistik, die ganz viele Aspekte umfasst, über den geschlechtergerechten Sprachgebrauch. Was ist jetzt aus deiner Sicht die Definition eines Sprachgebrauchs, der geschlechtergerecht ist?
Also für mich ist eine Definition des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs eine, die verschiedene Geschlechter berücksichtigt, vor allem eine, die sich löst von rein maskulinen Formen, um auf Gruppen mit, also auf gemischt geschlechtliche Gruppen zu referieren. Der geschlechtergerechte Sprachgebrauch geht aber auch für mich noch weiter im Sinne davon, dass ich nicht nur auf das Gendern im engen Sinne schaue, von Studenten und Studentinnen zu sprechen, sondern auch einen Blick habe oder ein Bewusstsein vielleicht mir aneigne. Und das natürlich ist ein Prozess, das ist wahrscheinlich nie abgeschlossen und niemand ist davor gefeit. zu schauen, wie Sprache grundsätzlich, also ist sie diskriminierend oder kann etwas verbessert werden im eigenen Sprachgebrauch oder kann ich vielleicht grundsätzlich eine inklusivere Sprache wählen oder kann ich das üben? Das ist so mein, das würde ich sagen, ist so mein Ding, dass es nicht nur aufhört bei den beim Binnen-I oder beim Sternchen, Doppelpunkt, bei dieser Formendiskussion, sondern auch diese generelle Perspektive, wo man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen muss und schauen, gibt es andere Formen auch noch, die diskriminieren? Also wenn zum Beispiel von Frauen immer nur in einer bestimmten Art und Weise gesprochen wird, kann das auch problematisch sein? Oder was wird denn dargestellt medial? Also das ist auch so ein offener Blick im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit angestrebt wird. Mhm. Das würde ich vielleicht so.
Ja, was hast du da vor Augen für diesen Aspekt, der über diese Binnen-I-Sternchen-Diskussion hinausgeht? Könnte man das, was schwebt dir da vor? Wie könnte man das greifbar machen?
Also zum Beispiel ganz so einfache Sachen wie, werden Frauen auf Bildern dargestellt, in der Werbung, medial? Und kommen Frauen überhaupt zur Sprache? Mhm. Sind es immer Männer, die porträtiert werden oder darf auch mal eine Frau sprechen in der Öffentlichkeit? Also so diese gesellschaftlichen Aspekte, die vielleicht noch nicht so, teilweise schon, also habe ich das Gefühl, dass es immer noch so lange dauert, bis es ein bisschen sich an eine Gerechtigkeit, die wird es natürlich nie völlig geben, aber dass sich ein bisschen so in diese Richtung entwickelt. Natürlich eben, das meiste spielt sich sicher doch bei den Personenbezeichnungen ab, also eben so Begriffe wie Karrierefrau oder Bauerfrau, die, wo ich dann auch ab und zu wieder so
erinnert werde. Bauerfrau ist so, da muss ich jetzt wirklich auch persönlich sagen, ein totales Unwort für mich. Ich kann das nicht kann ich mehr verstehen. Lesen. Ja. Mhm.
Genau. Und so, weil manchmal ist vielleicht gar nicht das Problem, dass Leute nicht gendern, das, mit dem bin ich schon gut vertraut oder das weiß ich, aber häufiger ist es vielleicht generell einfach der Blick auf Geschlecht, also der Blick auf Frauen in der Gesellschaft, der auch, also der, wo es auch noch viel zu tun gibt, glaube ich.
Also das wäre das, was du im gesamtgesellschaftlichen Kontext sehen würdest. Also diese genderbasierte Sprache im Sinne von man berücksichtigt zwei oder eben durchaus auch mehrere Geschlechter, weil es gibt ja nicht nur männlich und weiblich. Ich glaube, das wäre an der Stelle auch einmal wichtig festzuhalten, dass das ja breites Spektrum ist, wie sich Menschen identifizieren möchten oder fühlen. Und da ist ja sehr oft die Sorge ein bisschen, oder ein bisschen ist gut, die große Sorge, dass es die Sprache kaputt macht. Mhm. Also gerade im Kontext der deutschen Sprache äußern ja viele Menschen die Sorge, dass es die deutsche Sprache kaputt macht. Also sei es jetzt, weil immer beide Formen verwendet werden, das ist dann vielleicht noch die am besten vorstellbare, aber gerade so Sternchen oder Binnen-I, diese Varianten, das würde die Sprache potenziell verschandeln. Jetzt, wenn man das, kann man ja als Sorge per se so geäußert durchaus ernst nehmen. Wie begegnet man dem? Oder ist sie in Gefahr so? Oder wie ist denn das aus linguistischer Perspektive zu sehen eigentlich?
Ja, also aus der linguistischen Perspektive würde ich sagen, gibt es diese Ängste immer wieder. Also umgekehrt, aus der gesellschaftlichen Perspektive gibt es diese Ängste immer wieder. Zum Beispiel auch, man sieht es beim Englischen, also wenn Anglizismen ins Deutsche so reinprasseln, da gibt es auch immer wieder Diskussionen, dass die Sprache eben verschandelt. Und aus linguistischer Sicht können wir uns da zunächst einmal fragen, was ist denn überhaupt eine schöne Sprache oder was ist denn das, diese Ästhetik, um die es da häufig geht? Und kann man Sprache damit irgendwie, also wie bildet sich das überhaupt heraus, diese Einstellung zur Sprache? Also ab wann gehe ich davon aus, dass eine Sprache verschandelt wird, weil ein Sternchen dazu kommt? Ist das zum Beispiel auch bei anderen Begriffen dann der Fall, wenn ich das iPhone nehme, das hat auch also zwei großgeschriebene Buchstaben, da stören sich vielleicht weniger oder wo gibt es also die Grenzen, also wo, das kann man ja nicht klar definieren, linguistisch sowieso nicht. Und natürlich gibt es schon sowas wie ein ästhetisches Gefühl für die Sprache, also es gibt zum Beispiel auch in der Phonetik, dass bestimmte Laute auf uns angenehmer wirken als andere, aber das hängt natürlich besonders davon ab, in welcher Sprache ich aufgewachsen bin oder welche Sprache ich spreche und welche Verbindung dazu besteht. Also es gibt diese Einstellungen von Sprechern und Sprecherinnen und dem kann man aber entgegenhalten aus linguistischer Sicht, dass Sprache ja als also nicht nur definiert werden kann, also was Sprache überhaupt ist, sowieso ein riesiges Thema, aber dass ich jetzt nicht so sage, Sprache ist reine Kommunikation, sondern dass ich sage, es ist auch etwas Kreatives, also es hat, oder Kommunikation ist auch kreativ, im Sinne von, dass sich Sprache nicht in einem starren Raum bewegt, sondern durchaus dynamisch ist und sich verändert. Und dieses Argument kann man auch schwer widerlegen, weil wir wissen ja, dass sich Sprache verändert. Wir haben ein ganzes Fach, das sich mit dem beschäftigt, also historische Linguistik, die sich anschaut, wie sich Formen oder Sprachstufen im Laufe der Zeit verändert haben. Oder auch zum Beispiel die Schrift, die sich verändert hat. Und natürlich scheint es punktuell vielleicht so, dass die Sprache eben, weil wir es vielleicht auch so lernen, dass es eine Grammatik gibt und es gibt eine Sprache und es gibt Wörterbücher sozusagen, das ist alles irgendwie festgelegt. Aber Sprache ist eben etwas Lebendiges und ändert sich laufend. Wir haben es besonders gut bei Corona, glaube ich, gesehen. Mhm. Da sind besonders viele Fachwörter dazugekommen, von denen wir nie gedacht hätten, oder ich zumindest nicht. Na. Ich einmal von
PCR-Tests. Ja.
Und irgendwelchen Werten spreche, von denen ich vorher überhaupt nie was gehört habe. Also mit dem Argument kann es eigentlich linguistisch zumindest gut entkräftigen.
Mhm. Aber kannst du die Sorge verstehen? Also wie hast du, nachdem du ja in einem Gebiet forschst, das permanent mit dem sehr stark konfrontiert ist, kannst du dir irgendwie erklären, warum das so aufgeladen ist?
Ja, also ich kann schon mir das so vorstellen, dass wir haben, in Sprache ist es etwas sehr Persönliches gleichzeitig oder etwas, über das wir uns sehr stark identifizieren und Geschlecht natürlich auch. Und da kommt das beides sehr stark zusammen. Und es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Linguistik und Sprachwissenschaft, also das dass die geisteswissenschaftlichen Fächer meistens so an sich haben, dass Personen, die sich da auch nicht so vielleicht auskennen oder sich nicht besonders viel damit beschäftigen, trotzdem recht sicher darin fühlen, Aussagen darüber zu tätigen. Also dass, weil sie ja selber sprechen oder lesen oder ähnliches, auch meinen, dass sie eben fachliche Expertise dazu haben. Das ist vielleicht so ein generelles Problem, das es gibt. Oder also ich kann es natürlich auch nachvollziehen, dass man eine Meinung darüber hat, weil natürlich betrifft es auch den eigenen Sprachgebrauch und es ist ja nicht angenehm, den zu verändern. Das ist ja mit vielen Gewohnheiten so, dass man früher was gemacht hat und dann vielleicht verändert sich die Gesellschaft und dann plötzlich hat man das Gefühl, jetzt darf ich das nicht mehr oder jetzt muss ich da aufpassen. Und das ist natürlich ein Aufwand in dem Sinne, wenn ich nie von Studenten und Studentinnen zum Beispiel schon gesprochen habe, sondern immer nur von Studenten, da muss ich das erst vielleicht lernen, üben, trainieren. Und da kann ich verstehen, dass es am Anfang irgendwie lästig ist, weil das eben doch ein bisschen eine Praxis braucht, bis sich das normalisiert. Aber es geht dann recht schnell eigentlich. Also gut, ich kann das vielleicht nicht unbedingt mehr objektiv beurteilen, aber es ist doch eine Übungssache auch. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele vielleicht, das ist eben so ein Vorwurf, der häufig kommt, dass es so belehrend wirkt. Ja. Und das kann ich teilweise auch nachvollziehen, aber das ist vielleicht wirklich so individuell teilweise so. Aber grundsätzlich ist die Idee der feministischen Linguistik nicht, Leute zu belehren, sondern einfach Vorschläge zu machen, oder Raum zu schaffen dafür, also sein Bewusstsein grundsätzlich zu schaffen. Und das heißt nicht, dass es jetzt Personen dann irgendwie bestraft werden sollen, wenn sie eine bestimmte Form nicht verwenden oder wenn sie, also dass das bestimmte Vorschriften, weil das passt dann wiederum nicht zu dieser Sprachkritik, die es gibt. Also das gleichzeitig in starre Regeln wieder zu gießen, geht auch nicht so gut, passt nicht so gut zusammen mit dem Konzept, dass man kreativ eigentlich und experimentierfreudig mit diesem Thema umgehen möchte. Und ich habe eben manchmal vielleicht den Eindruck, dass es so, dass es eben als Belehrung empfunden wird, aber das ist überhaupt nicht so intendiert. Und natürlich dauert es, bis sich das fest oder bis es gewohnt ist und nicht mehr etwas, wo man sich überlegen muss, wie sage ich das jetzt,
ja,
sondern... Ja. Aber ja, das ist vielleicht das Lästige daran.
Wenn du ein Gegenüber hast, der oder die sagt, sie möchte das eigentlich nicht machen und hält es nicht für sinnvoll, entweder, ich meine, das geht ja oft dann in einem, es macht die Sprache kaputt und dann ist ja durchaus auch das andere Argument, das haben wir nie gebraucht, das brauchen wir jetzt auch nicht. Oder auch, dass Frauen sagen, mich stört das nicht so. Wie kann ich mir dann so ein Gespräch von dir mit der Person vorstellen? Was sagst du da, wenn man jemanden trifft? Weil ich sehe, du machst auch viele Workshops zu dem Thema. Also es ist ja durchaus dir auch ein Anliegen, aus deinen Forschungsergebnissen raus Menschen dafür zu sensibilisieren.
Ja.
Kannst du das ein bisschen schildern? Wie geht man das an, wenn man jetzt wirklich so eine Situation hat, wo das überhaupt nicht gut angenommen wird oder als unnötig erachtet wird, aus welchem Grund auch immer?
Ja, also ich versuche es auf alle Fälle schon so, dass ich versuche wirklich auch immer, dass ich überhaupt nicht belehrend rüberkomme, sondern dass ich sage, schau, es gibt diese und jene Studien oder es gibt diese Erkenntnis und deshalb ist es, also ich versuche es so stufenweise aufzubauen und bringe zum Beispiel, so typische Beispiele, die Höhlenmaler, wo man sich keine Frauen drunter vorstellt, dran aber draufgekommen ist, dass Frauen sehr wohl auch Höhlenmalerei betrieben haben. Aber wenn die wegfallen, wenn ich immer nur von den Höhlenmalern spreche, dann fällt auch diese Geschichte weg. Also es fällt die Leistung oder die Arbeit von Frauen, diese Kunst in dem Fall, wird quasi vergessen oder wird irgendwie ausgelöscht, dadurch, dass ich sie immer nur unter die männlichen Formen zusammenfasse. Und was meistens, also meiner Erfahrung nach, recht gut funktioniert, ist tatsächlich das mit den Experimenten. Also, dass ich sage, es gibt diesen Effekt, der sich tatsächlich aufs Denken auswirkt. Das zieht meistens am ehesten, kommt mir vor, weil den Leuten irgendwie, glaube ich, dadurch, also das lässt sich gut argumentieren und da hat man gedacht, aha, das ist vielleicht doch eine Wissenschaft. Weil manche denken ja, es sollte vielleicht keine Wissenschaft überhaupt sein. Generell Geschlechterforschung hat ja nicht so den besten
Ruf. Ja, eben, wir machen da ja riesige Fässer auf. Ja, ich verstehe.
Und dann versuche ich es wirklich, also ich versuche es einfach Schritt für Schritt zu erklären, warum es ein Anliegen ist. Was auch gut geht, ist zum Beispiel, gibt es ja auch Studien darüber, dass sich Kinder nicht vorstellen können, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, wenn der Beruf immer nur in der maskulinen Form genannt wird. Und Frauen bewerben sich ja auch nachweislich nicht auf Stellen, also weniger häufig auf Stellen, die nur für Männer ausgeschrieben sind. Also nicht für Männer ausgeschrieben sind, aber die nur die maskuline Form enthalten, aber für gemischtgeschlechtliche Gruppen intendiert sind. Also ich finde, bei Kindern sieht man das eben besonders deutlich, wenn die dann, es gibt mehrere Studien, wo zum Beispiel gesagt wurde, sie sollen Sänger zeichnen oder können sie sich vorstellen, Pilot zu werden. Natürlich hängt das auch mit Stereotypen zusammen. Und da finde ich schon, verwehrt man den Kindern ja eigentlich eine freie Entfaltung oder die Möglichkeit, sich für etwas zu entscheiden, das ihnen am besten gefällt, unabhängig davon, ob sie jetzt ein Mädchen oder ein Junge zum Beispiel sind. Also das, solche Aspekte, die eben wirklich die praktischen Auswirkungen vielleicht zeigen.
Ja. Ja, das finde ich schon wichtig festzuhalten, weil das ist auch so ein Beispiel, das noch einmal sehr gut verdeutlicht. Das hat tatsächliche Auswirkungen.
Ja.
Also dass wirklich, wenn immer nur von der Pilot die Rede ist und das Kinder dann schon in ihrer sprachlichen Entwicklung hören, dann einfach diese entsprechende Assoziation haben und weibliche Personen dann das gar nie so mitnehmen als mögliche Variante.
Genau, ja. Also das versperrt eigentlich schon sehr viele Möglichkeiten. Und da finde ich schon, das ist ein kleiner Aufwand. Also es ist nicht besonders, okay, man muss vielleicht üben am Anfang, aber es ist relativ wenig Aufwand für etwas, das sehr viele Möglichkeiten schafft oder ein sehr viel stärkeres Bewusstsein, um diese alten Muster auch so langsam ein bisschen abzulegen und nicht nur bestimmte Berufsbilder auf Männer zu beziehen, sondern die wirklich auch für andere Geschlechter zu öffnen, mental.
Also wenn ich dich vorher gefragt habe, verstehst du, dass die Angst besteht, dass die deutsche Sprache kaputt wird? Jetzt die anschließende Frage, verstehst du, dass das so lange Zeit braucht oder der Weg ist ja noch längst nicht beschritten, also bei weitem eigentlich nicht? Mhm. Ist das für dich irgendwie nachvollziehbar, weil es eben, wenn du so einen wissenschaftlichen Zugang auch dazu hast oder einen linguistischen Zugang dazu hast, wo du das ganz im Detail analysierst, noch quasi mit Zahlen auch festmachen in der Korpuslinguistik und so weiter. Wie schätzt du das ein?
Also es ist schon wirklich mühsam, dass es so lange dauert. Ist vielleicht ein generelles Thema, für andere Fächer oder für die Wissenschaftskommunikation vielleicht, ich weiß nicht genau, ob das vielleicht ausschlaggebend ist, aber es dauert auf jeden Fall sehr lange und es gibt auch nach wie vor Studien, also es werden laufend neue Studien publiziert, die vielleicht auch neuere Formen untersuchen und Effekte feststellen, aber irgendwie scheint es nicht anzukommen oder ja, es scheint sehr lang zu dauern, dass das wirklich in der Gesellschaft ankommt, beziehungsweise ich meine, man sieht schon auch gute Beispiele, zum Beispiel bestimmte Medien, die einfach ohne eine großartige Diskussion darüber anzustoßen, geschlechtergerechtere Formen verwenden und es gibt verschiedene Formate, in denen das einfach Usus inzwischen ist.
Ja.
Gleichzeitig gibt es aber auch viele Zeitungen zum Beispiel, die das überhaupt noch nicht, also die auch, glaube ich, keine Bestrebung haben. Man liest auch immer noch diese Klausel, Frauen sind mitgemeint.
Ja, ja.
Mhm. Und teilweise auch in öffentlichen Dokumenten oder so. Also da stolpert man auch wieder drüber, in Formularen oder sowas. Tue ich mich irgendwie schwer, das einzuschätzen, wie lange das noch dauert oder was es noch braucht, um das stärker zu verbreiten oder um das noch irgendwie besser zu vermitteln vielleicht auch.
Also du bist schon auch da in gewisser Weise, wenn ich das richtig interpretiere, selbstkritisch, jetzt vielleicht nicht nur auf dich selber bezogen, sondern generell, weil du gesprochen hast von Wissenschaftskommunikation oder letzten Endes auch von Vermittlungsfragen. Was glaubst du, was könnte man da denn besser machen oder wie gelänge denn sowas besser?
Ja, also ich glaube, weil in den Medien, ich habe manchmal das Gefühl, dass es eben nur diese Negativmeldungen gibt. Aber das ist wahrscheinlich noch ein größeres Thema, das ich hier wieder aufmache. Aber es bräuchte vielleicht schon mehr, also ich meine, es ist gut, dass immer darüber gesprochen wird. Das zeigt ja, dass die Diskussion zumindest am Laufen ist und nicht schon alles verloren ist oder dass es einfach gar nicht Thema ist. Aber ich glaube schon, dass es immer wieder so Punkte braucht, wo das einfach, was am besten funktionieren würde, wahrscheinlich wäre, wenn es einfach viele Leute machen, denke ich mir. Also wenn es vielleicht gar nicht so speziell hervorgehoben wird, sondern dass es einfach so sich einschleicht durch den Gebrauch von vielen Personen. Also dass es so vielleicht in der Sprachgemeinschaft grundsätzlich mehr Leute gibt, die das einfach tun, sozusagen.
Ja. Jetzt gerade, weil wir ja bekanntlich in einem universitären Umfeld sind, da, wenn man das als die Bubble bezeichnet, ja, dann kann man ja das Gefühl haben, da hat sich schon einiges getan. Das ist sehr gut oder gut etabliert. Auch die Universität Innsbruck bekennt sich ja zu einer geschlechtergerechten Sprache in ihrer Kommunikation. Auch wir im Kommunikationsteam machen das seit Jahren eigentlich konsequent. Das ist nicht mehr
Thema.
Kein Thema mehr, das ist normalisiert, ja. Aber man sieht natürlich andere Bereiche der Gesellschaft, wo das so noch nicht der Fall ist. Also das müsste sozusagen noch
streuen.
Streuen, genau, mehr streuen.
Ja.
Ja. Du hast im Laufe des bisherigen Gesprächs, gerade für das Streuen jetzt, wenn wir das ein bisschen aufgreifen, mehrfach erwähnt, dass man das lernen kann.
Mhm.
Dass es eben durchaus Gewohnheiten sind, die man halt einfach auch hat in der Sprache. Also das merke ich auch selber, dass ich manchmal beim Reden, obwohl es schon sehr, also ohne nachzudenken, immer oder meistens würde ich sagen, automatisch die beide Formen oder eben mit dem, wie heißt es, Glottisschlag,
genau,
die WissenschaftlerInnen so rede, aber trotzdem manchmal so, gerade wenn man mit Freundinnen und Freunden sitzt, dann sagt man nur die männliche Form. Also das ist ja auch so ein sehr langer Prozess, bis das sich so verallgemeinert hat sozusagen. Wie kann man denn das, wie geht denn das Lernen von so etwas?
Ah ja, also beim, da glaube ich, kommt es zunächst einmal darauf an, dass man sich eingesteht, dass man das lernt und dass man auch Fehler machen darf. Also ein bisschen eine Fehlerkultur vielleicht zu etablieren. Und dass es auch wieder ein Prozess ist, der nicht abgeschlossen ist. Also wir lernen ständig dazu und es gibt ja auch nicht die eine Form, die eine Lösung für alle Gender-Probleme im Deutschen ist, sondern wir experimentieren uns im Grunde alle durch verschiedene Formen und es gibt bestimmte Formen, die dann ein Hoch wieder haben oder die, und dann kommt aber wieder eine neue Form, die vorgeschlagen wird. Also es ist ja auch einerseits auch sehr schön, dass sich das so entwickelt und dass es laufend debattiert wird, weil wenn es jetzt eine Form gäbe, die das alles lösen würde, wäre wahrscheinlich das Problem. Also wir hätten zwar keine Diskussion mehr, aber das heißt nicht automatisch, dass damit auch, also dass alle Personen das auch tatsächlich so intendieren oder so meinen. Also wenn es zum Beispiel vorgeschrieben wird, dann beschäftigt man sich nicht mehr damit. Und da denke ich mir, weil auch im Mündlichen ist es wirklich, glaube ich, nochmal ein bisschen anders als im schriftlichen Sprachgebrauch, weil das oft eben sehr situativ ist und die mündliche Kommunikation grundsätzlich ein bisschen anders verläuft, die gesprochene Sprache sich da unterscheidet. Aber ja, ich würde, also das verselbstständigt sich dann auch irgendwann, glaube ich. Es ist so eine Übungssache. Und ab und zu fällt es einem selber auf und dann kann man sich vielleicht ja versuchen zu merken, aha, jetzt habe ich die alle auslassen oder so. Und natürlich scheitert man aber trotzdem. Also das ist auch nicht so das Problem, das wird ja auch immer als Sprachpolizei
genau, die Sprachpolizei hatten wir heute noch gar nicht, ja, stimmt.
Genau, den Begriff mag ich so gern. immer sage bei den Workshops, also dass ich nicht die Sprachpolizei bin, aber die gibt's ja tatsächlich überhaupt nicht. Also das, ich zum Beispiel bin eigentlich über jede Form froh, die Personen verwenden und würde auch nicht vorschreiben, dass eine Form die richtige ist, sondern ich finde es gut, wenn es Leute ausprobieren. Und
das ist ein guter Punkt, weil das war jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, Sprachpolizei, auch wenn man von diesem eher negativ konnotierten Kontext wegkommen und sagen, okay, ich möchte das machen. Du beschäftigst dich aus linguistischer Perspektive seit Jahren damit. Das heißt, du würdest keine konkrete Empfehlung jetzt abgeben, Stern, Binnen-I, Doppelpunkt, beide Formen ausschreiben. Also das würdest du gar nicht als den oder empfiehlst du da was oder empfiehlst du eher so, mach das bitte wenigstens
irgendwie? Ja, je nachdem, welcher Kontext oder in welchem Setting, aber ich bin meistens schon, also dass ich sage, bitte selber experimentieren damit, weil meistens ist es, wenn ich sage, weil ich bekomme tatsächlich oft die Frage, was ist denn jetzt das Beste, soll ich jetzt den Stern oder den Doppelpunkt verwenden? Und beide Formen haben, oder alle Formen haben bestimmte Vor- und Nachteile. Und jetzt gibt es zum Beispiel auch die Diskussion, die ist jetzt etwas neuer, bezüglich Barrierefreiheit. Mhm. Da ist zum Beispiel der Stern für den Deutschen Sehbehindertenverband besser als der Doppelpunkt durch diese das Vorlesen vom Text. Also da gibt es zum Beispiel auch immer wieder Diskussionen und da kann ich mich ganz schwer auf eine Form festlegen eigentlich. Und ich in meinem eigenen Sprachgebrauch versuche ich auch ab und zu mischen. Was auch gut geht oder was generell vielleicht hilfreich ist, ist manchmal einfach umformulieren oder neue Wege finden, indem ich zum Beispiel einfach den Satz umbaue oder einen Relativsatz einbaue oder zum Beispiel anstatt von, ich bin immer schlecht mit Ad-Hoc-Beispielen.
Es waren schon Beispiel. Einige Ad-Hoc-Beispiele jetzt drinnen in der letzten Dreiviertelstunde. Also
wenn ich zum Beispiel vom Team spreche, anstatt von den Arbeitern und Arbeiterinnen oder sowas, dann kann ich das umgehen. Oder Institutionsbezeichnungen verwende, anstatt Personenbezeichnungen. Also ein Kollektiv zum Beispiel anstatt diese und jene Person. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die natürlich aber, also wo man sich ein bisschen durcharbeiten kann und versuchen kann, je nach Kontext auch, passt diese Form jetzt oder gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit bei Formularen, kann man ja einfach auch das Du verwenden oder das Sie, also nicht das Du. Es ist wahrscheinlich dann salopp, aber die direkte Anrede meine ich, also dass ich schreibe ihre Unterschrift und nicht Unterschrift des Inhabers, der Inhaberin. Also da wird es tatsächlich häufig kompliziert, wenn ich anfange, alles aufzuzählen. Manchmal geht es einfacher, indem ich eine andere Form verwende oder das sprachlich anders formuliere. Mhm.
Also das wäre sozusagen nur die zweite Variante, die mir offen steht, um antidiskriminierend zu sprechen.
Genau. Ja. Mhm.
Wie ist denn deine Einschätzung in der konkreten Hinsicht jetzt? Wir haben es ja schon kurz angedeutet, es tut sich ja doch einiges, also es wird diskutiert und an vielen Stellen hat sich es doch schon auch etabliert. Mhm. Wie, wenn man da auch die sprachhistorische Sache mit hineinnimmt, wie ist denn deine Einschätzung, wie sich das in der Hinsicht weiterentwickelt? Sind wir da auf einem Weg, wo das in der deutschen Sprache zur Normalität werden wird oder ist das völlig offen? Ist es eine Frage nach dem Wann oder nach dem Ob?
Ja, das ist sehr schwierig. Also ich glaube, also grundsätzlich wird sich's im Deutschen schon recht gut an, also das wird ganz gut sich eingliedern lassen, denke ich, weil die Formen nicht so kompliziert sind. Also vielleicht kann man diskutieren, ob Sternchen oder Doppelpunkt, aber grundsätzlich lassen sich die Formen relativ leicht einfügen, zum Beispiel wenn man sie im Plural verwendet. Also es gibt eigentlich nicht eine große Schwierigkeit, es ist schon vielleicht Übungssache, aber grundsätzlich lassen sich die Formen leicht integrieren, die wir bis dato haben oder diese Möglichkeiten, die es aktuell gibt. Und da frage ich mich nur eben, wie das die Gesellschaft an sich sieht, also wie ist die Rolle der Frau an sich in der Gesellschaft oder wie ist die Rolle von Personen, die sich weder männlich noch weiblich verorten würden. Und das ist vielleicht eher die Frage, weil wenn jetzt Personen zwar gendern, weil sie das Gefühl haben oder weil es eben jetzt so gesagt, ihnen gesagt wird, sie sollen das halt machen, aber ein veraltetes Rollenbild verinnerlicht haben oder ein Bild verinnerlicht haben, das nach wie vor diskriminierend ist, also dass Frauen eben weiterhin in traditionelle Rollen in verhaftet sozusagen, dann glaube ich, wird es länger dauern, bis wir dahin kommen. Und man sieht es ja aktuell politisch, das hängt ja eben sehr stark mit der aktuellen politischen Situation zusammen, wo es schon einige Backlashes teilweise gibt. Ja. Und ich mir nicht so sicher bin, wie feministische, also was das eigentlich feministisch bestimmte Errungenschaften, die wir aus feministischen Kämpfen haben in der Gesellschaft, dass die gar nicht so gesichert sind vielleicht, wie ich mir erhoffen würde oder wie ich mir erhofft habe, sondern das merk ich jetzt aktuell, dass das doch relativ stark bröselt oder dass es gar nicht so festgefahrene Rechte teilweise sind, die hier wieder so aufbrechbar, also verhandelbar scheinen. Mhm. Und damit hängt es, glaube ich, sehr stark zusammen. Also wenn die Gesellschaft oder die Mehrheit der Gesellschaft sagt, das ist ein wichtiges Anliegen und es braucht Emanzipation nach wie vor, es braucht Feminismus, dann wird es wahrscheinlich auch leichter sein oder sich von allein relativ schnell fortsetzen.
Würde sich das sozusagen, wie wir jetzt vorher besprochen haben, auch schon in der Sprache abbilden, anfangen, in einer Selbstverständlichkeit?
Das denke ich mir, ja, ja. Genau.
Mhm. Wo bröselt es in deiner Wahrnehmung in der Hinsicht gerade besonders? Oder weil du erwähnt hast, ja. Du merkst es im Moment gerade speziell.
Naja, also so, ich merke es in Italien zum Beispiel besonders, also mit der neuen Regierung gibt es verschiedene, eine Rückkehr zu dem traditionellen Familienbild zum Beispiel, wo jetzt die Homo-Ehe wieder diskutiert wird. Oder wenn wir uns die Schwangerschaftsabbrüche in den USA anschauen, wo es plötzlich nicht mehr so leicht ist oder unmöglich wird, legal abzutreiben. Also solche Hard Facts, mit denen wir gerade uns auseinandersetzen müssen, wo ich mir irgendwie schon gedacht habe, ja, das ist so, also ich vielleicht auch so ein bisschen für taken for granted genommen, dass bestimmte Dinge nicht mehr so verhandelt werden müssen, sondern die haben wir jetzt ja und wir haben ja auch auf dem Blatt eine Gleichstellung, aber es sieht trotzdem gesellschaftlich, dass sich da einiges noch tun muss, auch wenn wir Care-Arbeit zum Beispiel betrachten oder so. Ja, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und auch, oder Trans-Personen zum Beispiel, diese Debatte, die gerade stattfindet. Also da, glaube ich, gibt es noch viele Dinge, die zu behandeln oder die zu bearbeiten sind.
Ja. Wenn wir beim Bearbeiten sind, das frage ich immer gerne in Zeit für Wissenschaft, woran arbeitest du im Moment? Oder wir sitzen hier in meinem kleinen Tonstudio im Büro für Öffentlichkeitsarbeit, aber du gehst dann wieder rüber in den anderen Turm. Mhm. Woran arbeitest du, wenn du dich dann wieder an den Schreibtisch setzt?
Ich arbeite heute, ich müsste noch ein Abstract abschicken für einen Vortrag. Also ich habe ein Stipendium an der EURAG in Bozen bekommen und da geht es um feministische Diskurse in Südtirol. Also ich weiß noch nicht genau, was ich da dann machen werde, aber ich bereite einen Vortrag vor über meine Doktorarbeit tatsächlich jetzt als Einstieg.
Ja.
Und ich schreibe gerade an einem Artikel für einen deutschsprachigen Sammelband zu Gendern in verschiedenen Sprachen und ich schreibe über die Diskussion rund ums Thema Gendern in Österreich. Es wird so ein allgemeiner Beitrag werden.
Diskussion wo?
Ich werde das anhand einiger Beispiele aufarbeiten, also die in der Öffentlichkeit stattfinden, Pro- und Kontra-Argumente zum Thema Gendern.
Mhm. Viel Material nehme ich an. Gibt's da?
Ja.
Ja. Wir haben mit der Masterarbeit angefangen, vielleicht schließen wir mit der Doktorarbeit ab, weil wir ja, oder du erzählt hast, dass du das dort weiterführst. Wie gehst du da jetzt ran oder wie wird das, geht es dann stärker in allgemein Gendermedizin oder was ist der Fokus dann von der Doktorarbeit, wenn du sagst, das wird dann noch weiter betrachtet dann?
Ja, in meiner Doktorarbeit habe ich die Datenmenge vor allem erweitert und die Fragestellung, also ich habe weiterhin Befunde aus der Radiologie und Neuroradiologie, Ich habe inzwischen aber 5 Millionen Befunde, die ich aber nicht alle gleichzeitig analysiere. Aber ich nehme einzelne Befundarten heraus, weil in der Maßarbeit waren die alle gemischt. Und jetzt habe ich zum Beispiel Thorax-CT, also oder Schädel-CT separat oder MRTs. Und ich habe die Fragestellung ausgeweitet mit Hinblick auf die Frage, gibt es auch Gemeinsamkeiten? Weil sehr häufig ist der Fokus auf Unterschiede, grundsätzlich in der Korpuslinguistik, aber auch in diesem Thema. Und ich stelle mir eben die Frage, gibt es Unterschiede oder Ähnlichkeiten zwischen den Befunden, je nachdem, ob sie für Frauen oder Männer verfasst wurden, und werden Patientinnen und Patienten unterschiedlich dargestellt? Also wie wird über Patienten und wie wird über Patientinnen gesprochen? Also es ist sozusagen eine Erweiterung der Datenmenge und noch einmal eine genauere Spezifizierung, die etwas präziser noch ist, als es in der Maßarbeit war. Also das war so wie eine Pilotstudie dazu.
Ja. Wenn die Gendermedizin da mit reinspielt, beziehungsweise es ja eigentlich aus dem Bereich kommt, fließt das dann wieder zurück oder was passiert denn da? Also natürlich ist es deine akademische, deine Forschungsarbeit, aber jetzt in dem konkreten Anlass ist es was, weil Gendermedizin wird ja doch auch zunehmend diskutiert, zumindest, wird es dann, fließt das wieder zurück oder wie kann ich mir das vorstellen, auch die Zusammenarbeit, weil die muss ja auch irgendwie bestehen.
Genau, das wäre natürlich das Ideal, wenn auch diese Arbeit wieder irgendwie einen kleinen Einfluss hat auf die Praxis, auf die radiologische Praxis oder auf die kommunikative Praxis, die dort stattfindet. Und ich habe meine Doktorarbeit ja im Rahmen eines Projektes verfasst, also das ist ein interdisziplinäres Projekt mit der Medizin-Uni, von der ÖAW gefördert und wir haben also immer, wir besprechen die Dinge gemeinsam und das Ziel wäre es, eigentlich noch Guidelines zu verfassen für die radiologische Befundung, also im Sinne von, also es gibt zwar Richtlinien, verschiedene, wie ein Befund aussehen soll aus der radiologischen Perspektive, und mein Beitrag wäre, das noch zu erweitern, im Hinblick auf vielleicht problematische Formulierungen oder uneindeutige Formulierungen, die die Kommunikation erschweren und die in dieser Gender-Frage relevant sein könnten. Also das ist das Ziel.
Ja, dann vielen Dank für heute, für diese umfassenden Einblicke in deine Arbeit. Und danke. Vielleicht, wenn das Ziel erfüllt ist, wäre das ja eine gute Gelegenheit, dass wir uns vielleicht noch einmal über diese Ergebnisse unterhalten.
Sehr gern.
Für heute vielen Dank, Caroline, für deinen Besuch in Zeit für Wissenschaft.
Danke vielmals für die Einladung.
Gerne.